Im normalen Ablauf müsste ich jetzt hier stehen und sagen, wir hören jetzt die Predigt von Gerhard Rupp. Gerhard Rupp ist da im Krankenhaus gewesen, operiert worden und wieder zu Hause, wie die Christa mir gesagt hat. Es geht ihm gut, auch die Operation sei gut verlaufen. Und als er wusste, dass er ins Krankenhaus muss, dann hat er gefragt nach einem Ersatz für ihn. Und da habe ich gedacht, wenn ich schon die Leitung habe, dann mache ich auch das mal mit. Soweit jetzt. Ich trage also jetzt nicht die Predigt vom Gerhard vor, sondern eine andere. Am Ende seiner Bergpredigt bringt Jesus sein größtes Anliegen zum Ausdruck, indem er den Zuhörer mit der Frage konfrontiert: Warum nennt ihr mich dauernd Herr, Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage? Und dann macht er an einem bautechnischen Gleichnis deutlich, welche Konsequenzen es mit sich bringt, ihn zu hören und nicht danach zu handeln. Dieses Gleichnis sehen wir jetzt den Text des Gleichnisses sehen wir jetzt auf der Leinwand. Du kannst hier mitlesen, aber auch auf den Blättern schon abgedruckt und das auch in Englisch. Die Bibelstellen sind aus Hoffnung für alle. Jesus fragt also, warum nennt er mich dauernd Herr? Und dann sagt er: Wisst ihr, mit wem ich einen Menschen vergleiche, der meine Worte hört und danach handelt? Er ist wie ein Mann, der sich ein Haus bauen wollte. Zuerst hob er eine Baugrube aus, dann baute er die Fundamente seines Hauses auf felsigen Grund. Als ein Unwetter kam und die Fluten gegen das Haus brandeten, konnten sie keinen Schaden anrichten, denn das Haus war auf Felsengrund gebaut. Wer sich meine Worte allerdings nur anhört und nicht danach lebt, der ist wie einer, der beim Bauen auf das Fundament verzichtet und sein Haus auf weichen, sandigen Boden baut. Bei einem Unwetter unterspülen die Fluten sein Haus, es gerät aus allen Fugen und stürzt ein. In dem letzten Lied haben wir das eigentlich schon gehört. Und zusammen mit den Kindern haben wir ja vorhin den so wichtigen Vers aus dem Korintherbrief, 1. Korintherbrief gelesen, wo es auch um ein Fundament geht. Um das Fundament des Lebens. Aber dieser Vers, den wir gelesen und miteinander gesprochen haben, geht dann weiter. Denn danach sagt der Apostel Paulus gleich: Wenn aber jemand auf diesen Grund, auf diesen Felsengrund, auf dieses Fundament baut, wenn aber jemand darauf baut, hier ist die Rede vom Hausbau und den Fundamenten. Dazu fühle ich mich jetzt richtig im Element als in meinem Beruf, von meinem Beruf her. Es geht ums Bauen. Wir werden gleich sehen, noch nicht nur um das. Wir machen es wieder in drei Schritten. Die Vorbereitungen zum Hausbau, zwei Bauherren und die Anwendung. Vorbereitungen zum Hausbau. Wer hat schon mal ein Haus gebaut? Dürft das ruhig sagen. Aber nicht viele. Habt ihr so wenige Häuser gebaut hier? Also, wenn jemand ein Haus bauen will, was braucht er dann so alles dazu? Wenn er bauen will, dann wird er schon das Geld in Aussicht haben, denn ohne Geld hat er keinen Wunsch und keinen Willen zum Bauen. Er braucht zuerst einmal das Grundstück, das auch bebaut werden kann, also das Baugrundstück. So sieht es dann aus, da liegt es. Dann braucht man als nächstes einen Architekten, der die Möglichkeiten der Bebauung in Übereinstimmung mit dem kommunalen Bebauungsplan so wie mit der Landesbauordnung erkundigt. Also hier ist jetzt ein richtiger technischer Vortrag. Man braucht der Bebauungsplan muss stimmen, da gehen wir auf die Stadtverwaltung und die Landesbauordnung, die wird am Landratsamt vertreten. Dann kann geplant werden und alle individuellen Wünsche in den Bauplan eingearbeitet werden. Schaut mal da. Ist das nicht toll? Macht der Architekt das so, dass das auch passt, was man möchte, und dann sieht das schön aus? Wenn das abgeklärt ist, geht es aber weiter, dann geht man nämlich zum Statiker. Was denn das für einer? Kein Statistiker, das ist ein Statiker. Der berechnet die Standsicherheit des Hauses und das ist dann die statische Berechnung. Hierbei wird entgegen der Bauausführung von ganz oben angerechnet, vom letzten Ziegel, vom letzten Firstziegel da oben wird da gerechnet. Bis nach unten. Alle tragenden Bauteile werden berechnet, wie stark sie sein müssen, wie viel Stahlbeton da rein muss, wie die Mauern, welche Qualität die Mauern haben müssen, bis unten zum Fundament. Die Größe und Qualität des Fundamentes richtet sich dann aber nach der Beschaffenheit des Bodens. Man kann nicht einfach mal ein Fundament machen, ohne zu wissen, ist der Boden überhaupt tragfähig. Also wird der Boden untersucht, Beschaffenheit des Bodens festgestellt. Und das zusammen, Boden und Fundament, bezeichnet man in ihrer Gesamtheit die Bauwerksgründung. Und darauf kommt es letztlich an. Die Bauwerksgründung besteht aus Fundament und Boden. Die Bauwerksgründung besteht also aus Beton, oftmals sogar Stahlbeton, der Bodenbeschaffenheit des Baugrundstückes und der daraus resultierenden statischen Berechnung. Die entsprechenden Gründungsbedingungen sind zu finden in den sogenannten technischen Regeln der Baukunst und in den verschiedenen Bauvorschriften. Was will uns das an dieser Stelle schon einmal sagen? Die Gründung unseres Glaubens besteht aus Jesus, dem Retter, in einer Person als Christus, dem Herrn, und der daraus resultierenden Nachfolge. Die entsprechenden Gründungsbedingungen hierzu finden wir in der einzigartigsten Baubeschreibung, die es je gegeben hat und geben wird, dem Worte Gottes. Soweit einmal die Technik. Jetzt zu den Bauherren, zwei Bauherren. Durch die gesamte Bibel zieht sich wie ein roter Faden die Betrachtung zweier Gegensätze. Hier nenne ich nur, habe ich nur einige Mal aufgeschrieben. Im Paradies war es Leben oder Tod. Im Gesetz war es Segen oder Fluch. In den Psalmen Gerechte oder Ungerechte oder Gottlose. Erinnert an Psalm 1. Bei den Propheten Gemeinschaft oder Trennung. Bei Jesus Christus ewiges Leben oder ewiger Tod. In den Evangelien Buße oder Verstockung. In der Gemeinde Herrlichkeit oder Dunkelheit. Und bei den Gotteskindern Heiligung oder Verweltlichung. Diese Gegensätze oder solche Gegensätze gehen durch die ganze Bibel. Und immer gehen diese Gegensätze Hand in Hand mit zwei unterschiedlichen Menschengruppen, wie sie nun mal auf der Erde leben. Zwischendurch gibt es keine. Neutrale gibt es ja nicht. Es gibt nur entweder diese oder diese. Und hier im gelesenen Gleichnis geht es um die Gegensätze hören und danach handeln oder anhören und nicht danach tun. Hören und tun, anhören und nicht tun. Wieder zwei Gegensätze. Und der Herr Jesus vergleicht das mit den zwei Bauherren, dem klugen und dem törichten Bauherr. Gegensätze auch. Beide Bauherren sehen die Notwendigkeit, ein Haus zu bauen, als sichere Unterkunft für ihre Familien. Beide beschaffen sich ein Baugrundstück. Aber hier fängt es eigentlich schon an. Der eine, der kluge Bauherr, hört auf seinen Architekten und nimmt ein Grundstück mit festem, felsigen Baugrund. Der andere, der törichte Bauherr, hört nicht auf seinen Architekten, wählt lieber ein Grundstück in der Ebene, wo der Boden nicht so felsig ist. Außerdem ist hier das Bauland auch etwas billiger als da oben. Während beide bauen, konnte man feststellen, dass der im Tal Bauende viel schneller vorankam als der auf dem Berg. Er konnte auch sein Haus viel früher beziehen. Warum war das so? Der Bergbauende hatte wohl die Felsen als Baugrund zu bearbeiten, das stimmt. Konnte aber seine Fundamente eben in diesem felsigen Boden fest verankern. Das war mehr Arbeit, mehr Zeit, mehr Kosten. Der Talbauende wollte diese Mühe nicht haben und setzte seine Fundamente einfach auf den weichen, sandigen Boden und fing an zu bauen. War alles eben und flach, das ging so einfach mit den ganzen Baumaterialien, viel, viel einfacher. Als beide Häuser fertig und bezogen waren, stellte der im Tal Wohnende, also der Törichte, bald fest, dass in seinem Haus schon Risse auftraten, die er dann einfach überspachtelte und mit schönen Tapeten überklebte. Nach einiger Zeit kam ein riesiges Unwetter und nun brach alles hervor, was dieser törichte Talbauende Bauherr einfach übergangen hatte. Bei diesem Unwetter unterspülten die Fluten sein Haus. Es gerät aus allen Fugen und stürzt krachend ein. Bei dem anderen dagegen geschah nichts dergleichen. Als ein Unwetter kam und gegen das Haus brandete, konnte es keinen Schaden anrichten, denn das Haus war auf Felsengrund gebaut. Die Ursachen sind ja deutlich zu erkennen. Es lag an der Bauwerksgründung, wie vorhin ich dargestellt habe, was das ist. Es lag an der Bauwerksgründung. Der kluge Bauer hatte für sein Haus die passende Bauwerksgründung, den alles tragenden Fels und dann das darauf zu befestigende Fundament. Der andere, der Törichte, legte einfach einen Betonstreifen auf den weichen, sandigen Boden und fing an zu mauern. Hätte er auch auf seinen Architekten gehört, dann hätte er auch dafür ein Grundstück mit passendem Bauwerksgründung bekommen. Oder der Statiker hätte dann anders gerechnet. Man kann auf Sand bauen, aber dann ein breites Fundament oder eine Bodenplatte, wie man so schön sagt. Das trägt natürlich auch. Das wollte der alles nicht. Zack, zack, Haus hin, fertig. In Osteuropa habe ich immer so gestaunt, wenn die da gebaut haben, Fundamente gemacht, alles, wie wir es vorhin gesehen haben. Und dann kamen da einfach so ein paar lange Betonbrocken hinein, so groß, so, ohne weitere Berechnung. Die wurden da reingesetzt in die Erde, in die Fundamentlöcher. Und dann ging es bauen los. Später habe ich dann hergesehen, wo die Risse überall kamen. Sie hatten keine andere Möglichkeit. Die hatten kein Beton oder damals noch nicht kein Betonauto, was da kam und den Beton da reingegossen hat. Die hatten halt diese sowjetische Betonblöcke da. Damit haben sie gebaut. So hat es der eine hier auch gemacht. Ein bisschen Betonstreifen hingelegt und drauf gebaut. Soweit noch einmal ein bisschen Technik. Nun aber die Anwendung. Was soll das bedeuten? Was soll uns das Gleichnis sagen? Der Apostel Jakobus fordert uns in seinem Brief auf, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und wenn man so eine Predigt vorbereitet, dann sitzt man ja da und stellt auf einmal fest, oh, da bin ich ja auch gemeint. Da geht es auf einmal auf einem zu, zurück, ja, oh. Und da wird man auch ein bisschen vorsichtig, dass man nicht nur so macht, sondern auch so, das da bedingt. Es trifft ja auch mich. Hören und nicht danach tun. Dem nur Hörer, also dem Mensch, der bis jetzt noch nicht zum Täter des Wortes geworden, Gottes Wort geworden ist. Und da meine ich den Anfang des Glaubens. Immer nur hören und keine Konsequenzen daraus ziehen. Dem möchte ich mal ein Liedvers zurufen aus einem ganz alten Lied. Da heißt es, sag mir, wie oft du die Botschaft schon hörst, dass Jesus am Kreuz für dich starb. Sag mir, warum du dich immer noch wehrst, obwohl er das Heil dort erwarb. Die Liebe, mein Freund, die Jesus uns gebracht, durchbricht auch das Dunkel deiner Nacht. Sag mir, wie oft du die Botschaft schon hörst, dass Jesus am Kreuz für dich starb. Das ist die Frage für den, der noch niemals ein Täter des Wortes geworden ist. Wenn du aber fragst, was soll ich tun? Wie werde ich zum Täter des Wortes Gottes? Dann ist das genau die richtige Frage. Dazu sagt uns die Bibel in Psalm 90, Vers 12 zunächst einmal, was zu tun ist. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das Erste, was zu tun ist, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Wow, dann muss ich, oh, wie soll das dann gehen? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Denke ich an mein eigenes Leben zurück, wo meine Frau und ich einmal bei einem Todesfall, dabei waren und der Mensch starb in der Nacht. Und als ich am anderen Morgen zurückfuhren, habe ich nur zu ihr gesagt, du, war noch nicht gläubig, war noch ganz in der Welt. Wenn wir hier die Augen zutun, gehen sie woanders auf. Das war mir klar geworden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Später sagt Jesus den ablehnenden Juden einmal im Tempel, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 5, Vers 24. Und glaubt dem, der mich gesandt hat. Vom Hörer zum Täter werden heißt im Sinne, in diesem Sinne schlicht und einfach Glaube an Gott. An den Gott, der seinen einzigen Sohn Jesus Christus gesandt hat, um dich in die Gemeinschaft mit diesem Gott zu bringen. Glaube an Gott. Das klingt so einfach. Das klingt so. Ja. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat. Gesandt war Jesus vom Vater im Himmel. Nun, an Gott glauben tun das nicht sehr viele. Ja, da gilt zunächst einmal zu klären, was denn Glaube eigentlich ist. Etwas für nur wahr halten, etwas so, dass ich sage, ich frage, wie viel Uhr ist es denn? Und du sagst mir, ich glaube, es ist halb zwölf. Das heißt, ich weiß nicht genau. Ich glaube, morgen gibt's Regenwetter. Ich glaube, heute Nachmittag weiß man nicht genau. Ist das damit gemeint? Ist damit Glaube gemeint? Das kann es ja nicht sein. In der deutschen Sprache lässt sich das Wort Glauben so wunderbar erklären. Das geht, glaube ich, nur in der deutschen Sprache. Denken wir einmal an eine Verlobung. Was geschieht denn da normalerweise? Wir haben Verlobte heute, denke ich, unter uns. Ein verlobtes Pärchen unter uns, ja. Was geschieht denn in der Verlobung? Man verlobt sich ja heute nicht mehr, weiß gar nicht mehr, was das ist. Was ist denn die Verlobung? Was geschieht dort normalerweise? Da versprechen sich zwei Menschen bald zu heiraten und miteinander durchs Leben zu gehen. Sie versprechen sich, sie geloben sich etwas. Sie geloben sich das, jawohl, wir werden miteinander durchs Leben gehen und das beginnt dann mit der Heirat. Eine feste Lebensbeziehung eingehen und daher kommt das Wort Verlobung, geloben. Sich etwas geloben. Und hier kommt die deutsche Sprache zur Geltung. Denn das Wort Glauben kommt von dem altdeutschen geloben, mit OU, geloben. Geloben. Als Versprechen für die Beziehung. Glauben an Gott ist also demnach eine feste Beziehung mit Gott einzugehen. Und das geschieht allein über Jesus Christus, der ja gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Glauben in diesem Sinne heißt geloben, eine Beziehung eingehen. Jawohl, das ist ein Akt. Das ist nicht nur eine Gehirntätigkeit da oben. Nein, es ist ein Akt. Jawohl, ich gehe eine Beziehung mit Gott ein, über diesen Jesus Christus. Der ist praktisch der Siegel dafür, dass das geschieht und geschehen kann. Johannes 3, Vers 16, wer an den Sohn glaubt, in dem angesprochenen Sinne von Beziehung, wer an den Sohn glaubt, also eine Beziehung mit ihm eingeht, geloben, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, keine Beziehung zu ihm hat, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Das ist also der Glaubensgrund, der für einen jeden Menschen angeboten wird. Wenn dazu jemand Fragen hat, diesen Glaubensgrund zu bekommen, im Anschluss an diesen Gottesdienst hier vorne bei dem Prayer Team, kann man dann sich dahin wenden und diese Fragen anbringen. Nun ist aber das Gleichnis zugleich auch eine Bedeutung für denjenigen, der bereits zum Täter des Wortes Gottes geworden ist, indem er durch Jesus Christus in eine Beziehung zu Gott gekommen ist. Für den gilt das ja auch. Auch hier gilt es, hören und danach handeln. Das eine war hören und nicht tun, hören und danach handeln. Nun könnte man einfach sagen, dass hierbei ein Täter des Wortes Gottes ist, der im Glaubensgehorsam dazu lebt. Wäre alles gesagt. Das stimmt. Aber da stelle ich immer wieder die Frage von meinem Beruf her bedingt, wie geht das denn? Wie geht das denn? Und jetzt werde ich im Weiterführen dieser Predigt viele Bibelstellen zitieren und lasse die Bibel predigen, nicht mich selbst. Wie geht das? Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum lasst uns auch in unserem Leben in der Kraft des Geistes Gottes wandeln. Lasst uns das Leben nach der Kraft des Geistes Gottes führen. Galater 5, 25. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Nun, lasst uns auch danach tun. Dieses neue Leben ausleben. Weil wir aber das nicht aus eigener Kraft schaffen können, gibt uns auch hier das Wort Gottes vor, wie das geschehen sollte. Das ist ja wie eine Treppe, wo man eine Stufe nach der anderen höher geht. Römer 12 kommt da wieder dran. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Der erste Schritt, Beziehung eingehen. Wir haben die Beziehung, sind in diese Beziehung eingegangen, wenn wir Gottes Kinder sind. Wie geht es jetzt weiter? Geht nicht einfach so weiter. Wenn da nicht diese Weiterführung kommt, diese Hinweise hier, dann man bleibt stehen oder so geht sogar rückwärts. Also der nächste Schritt, mein Leben Gott zur Verfügung stellen. Ich habe es bei den jungen Leuten einmal so erklärt. Früher war das noch eher zu sehen, wenn man in ein Geschäft kommt. Früher bei Tante Emma. Man wollte einen Pfund Zucker. Kriegt man einen Pfund Zucker in so einer schrägen Tüte. Wer kann sich noch erinnern daran? Wahrscheinlich nur die ganz Alten. Ich nicht mehr, aber die ganz Alten. Und dann hat man die Zuckertüte da und dann liegt die dort auf dem Tisch, wo man so bezahlen hat. Und dann bezahlt man und dann bekommt man diese Tüte nicht mit dem Zucker. Der gibt sie einem einfach nicht. Was würden wir da machen? Hey, die habe ich bezahlt. Die ist mir. So ist die Zuckertüte nicht so tragisch. Haben wir genommen beim Auto, kaufst ein Auto. Und der Händler, du bezahlst alles, überweist das Geld, und der Händler liefert es nicht aus. Was dann? Gehst ans Gericht. So kann es nicht gehen. In der Bibel steht, Jesus Christus hat uns teuer erkauft mit seinem Blut. Uns, dich und mich, Gottes Kind, teuer erkauft mit seinem Blut. Oh, er hat bezahlt für mein neues Leben mit seinem Blut. Das war der Preis. Damit hat er bezahlt, die Währung. Bei dem Auto werden wir ein Gerichtsverfahren anstreben, damit wir es auch bekommen. Strebt Jesus ein Gerichtsverfahren an? Dass er uns auch bekommt? Nein, das macht er nicht. Er hätte ein Anrecht darauf. Ich habe für dich bezahlt, ich habe dir ein neues Leben erkauft. Jetzt gib mir es auch. Und hier steht's. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und ihm als ein lebendiges, heiliges Opfer darbringt. Es geht hier nicht um Märtyrertod. Sondern es geht darum, dass ich sage, hier ist mein Leben, Herr, es gehört dir. Oh, was wird dann daraus werden? Da lande ich vielleicht auf der Bibelschule, junge Leute. Oder ich lande irgendwo in der Mission, ich will aber nicht nach Afrika, das ist mir zu heiß. Und in Alaska ist mir zu kalt. Und in Deutschland, wer will schon nach Deutschland? Aber es sind einige hier, die haben es gemacht. Zur Verfügung stellen heißt ja doch erst, dann geht es erst richtig los. Wie soll es denn vorangehen, wenn mein Leben nicht ihm zur Verfügung gestellt wird? Denn wenn wir das tun, dann werden wir, steht ja hier, dann werden wir lernen, in einer neuen Weise zu denken, damit wir verändert werden und beurteilen können, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Erst danach werden wir das alles erkennen. Und nicht mehr nach den Maßstäben der Welt leben. Oh, oh, oh. Und in diesem Wachstumsprozess, die nächste Stufe, könnte man sagen, kommt es auch dazu, dass die Frucht des Geistes wächst und reift. Der Geist Gottes bringt in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Galater 5, Vers 22 lese ich. Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Kann ich selber Liebe, Freude, Friede und das alles produzieren in mir? Hast du schon mal probiert? Es geht daneben. Nur in diesem Wachstumsprozess wird es so, wie es hier steht. Und diese Frucht des Geistes, wie wächst die denn nun? Durch was wächst die denn? Wenn eine Frucht im Garten wachsen soll, da wissen wir, da muss Wasser dazu, da braucht man Düngung und auch notfalls mal Unkrautjäden und so weiter. Da ist uns das klar. Aber das Stichwort Unkrautjäden. Die Frucht des Geistes wächst in dem Maße, wie wir in der Reinigung leben. Ohne den Prozess der Reinigung treten wir auf der Stelle. Reinigung heißt Unkraut raus, vielleicht auch mal was abschneiden, damit es besser wächst. Das ist nicht leicht, das kann manchmal wehtun. Reinigung, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von all dem Zeug. Schreibt der Johannes in seinem ersten Brief. Und in dem Maße, wie die Frucht des Geistes wächst, folgt dann auch Lehre und Erkenntnis von dem, was man durch den Glauben selber bekam und dann auch bezeugen kann. In einem ungereinigten Leben der Nachfolge kannst du nicht bezeugen. Und was da kommt, das ist ziemlich viel Stroh. Das Bezeugen kann man nur in einem bereinigten Leben. Dann kann man sagen, ich weiß, woran ich glaube. Epheser 3, 17 bis 19, durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen. In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnisse übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Vierdimensionales sollen wir hier erleben. Die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe ermessen, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Gewaltiges, was da nicht die Hälfte hat man mir gesagt, steht in einem Psalm. Gewaltiges, was da alles dahinter steckt. Was hat es auch nun für Folgen zu hören und doch nicht zu tun? Für den einen, der noch nie Täter des Wortes Gottes geworden ist, der noch nie gelobt hat, Verbindung mit Jesus eingegangen ist, noch nie. Er wird ewig getrennt von Gott bleiben, dem Schöpfer Himmels und der Erden, verloren für alle Ewigkeit bleiben. Da gibt es keine neutrale Position, wie ich schon sagte, da gibt es auch kein Zwischendurch. Das ist so. Für andere, dem dieser Schöpfer himmlischer Vater geworden ist, bedeutet das, hören und doch nicht tun, ein freudloses und zeugnisloses Christenleben zu leben. Und da bin, das sage ich nicht nur an euch weiter, bin ich selber auch betroffen. Ein freudloses Christenleben zu leben, wie kann das vorkommen? Ja, das kann vorkommen. So ist es nun von größter Bedeutung, mehr und mehr davon zu erfahren, was Jesus Christus für dich und mich getan hat. Und wie auch hier jedes einzelne Teil der Gesamtheit, ist ja so viel, die ganze Bibel zu erfassen, das ist ja so viel. Das Leben reicht nicht aus. Und dennoch, was man erfasst hat, diese Teile zusammen bilden die tragende Bauwerksgründung für das Leben. Und die kann für den werden, der noch nie Täter geworden ist. Und für alle die Gotteskinder sind, kann es auch so wieder weitergehen. Jawohl, ich muss mal wieder das Fundament freimachen. Wo stehe ich denn eigentlich drauf? Was ist denn eigentlich, was bedeutet denn eigentlich, Kind Gottes zu sein? So viel zu dieser technischen Predigt. Ich möchte jetzt beten und Worte aus Psalm 25 dazu benutzen. Wir wollen uns erheben. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen. Führe mich durch deine Treue und erweise mich, denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. Denk an dein großes Erbarmen, Herr, und deine reiche Gnade, die du seit jeher erwiesen hast. Denk doch nicht an die Sünden, die ich in meiner Jugendzeit begangen habe, und auch nicht an meine späteren Verfehlungen. Allein in deiner Gnade denk an mich, Herr, deine Güte ist doch so groß. Amen. Nehmen wieder Platz.